Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance und ESG Podcast der Börsenzeitung. Wir beleuchten heute mal ein Thema, das viele Investoren und auch einige Unternehmen umtreibt. Die Frage, wie geht man um mit Investitionen in Öl und Gas und wie schauen Investoren auch auf Unternehmen, die vielleicht nur geringe Fortschritte bei ihrer Transformation machen? Union Investment hat da vor kurzem eine Strategie zu vorgestellt, in die tauchen wir heute mal ein. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und meinen heutigen Gast kennen Sie, allerdings in anderer Funktion noch. Bei mir zu Gast ist Henrik Ponsen, er ist seit kurzem Chief Sustainability Officer bei Union Investment und seit einigen Wochen auch Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung und auch als solches natürlich ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, Frau Reifenberger, für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Jetzt habe ich schon gesagt, wir kennen Sie, aber wir kennen Sie noch sozusagen unter anderem Label. Bevor wir deswegen auf die Investitionsthemen schauen, kommen wir doch vielleicht kurz mal zu diesem persönlichen Teil. Und Sie verantworten ja nach wie vor dieses Thema ESG im Portfolio Management von Union Investment, aber sind seit April als Chief Sustainability Officer verantwortlich. Vielleicht können Sie zwei, drei Sätze dazu sagen, zum einen, warum diese Entscheidung, das so ein bisschen prominenter, sage ich mal, hervorzuheben und was verändert sich auch für Sie dadurch in Ihrem Tun?
Ja, Nachhaltigkeit ist ja zweifellos strategisch wichtig. Und für strategisch wichtige Themen ist die Standleitung nach oben wirklich Schlüssel zum Erfolg. Deswegen ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, mich jede Woche etwa eine halbe Stunde mit unserem Vorstandsvorsitzenden zu diesem strategischen Investitionsfeld Nachhaltigkeit auszutauschen. Das gibt mehr Aufmerksamkeit, das gibt auch mehr Druck und beides ist hilfreich, um eine nachhaltige Zukunft auch schnell genug zu bauen. Das Zweite ist, Nachhaltigkeit wird immer ein Querschnittsthema bleiben. Nachhaltigkeit kann nur im Querschnitt gelingen. Und der Querschnitt braucht die Klammer. Und diese Klammer versuche ich als CSO zu bauen, zu versuchen, dort alle zusammenzuhalten, um sie gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft zu führen. Also vieles von dem war auch in meiner alten Rolle Gegenstand meiner täglichen Arbeit. Aber jetzt gibt es eine Standleitung nach oben und jetzt gibt es die Lizenz zum Klammerbau und beides ist, glaube ich, ganz, ganz hilfreich.
Das klingt so, als ob man Sie auch da nicht so schnell wieder los wird mit dem Thema im Vorstand. Lassen Sie uns mal ein bisschen auf ein Thema schauen, was in Ihren Bericht fällt und was auch tatsächlich gerade durchaus Schlagzeilen gemacht hat. Sie haben eine Strategie präsentiert, was Investitionen in fossile Brennstoffe wie Öl und Gas angeht. Die ESG-Fonds dürfen ab April des kommenden Jahres nicht mehr direkt in Wertpapiere von Unternehmen Geld stecken, die Öl- oder Gasförderung machen. Und konventionelle Fonds sollen vom kommenden Jahr an keine Investments mehr in Unternehmen tätigen, die mehr als 5% von ihrem Umsatz mit der Förderung von Teersand erzielen. Bevor wir zu den Gründen dafür kommen, vielleicht können Sie zunächst mal sagen, wie hoch ist denn der Anteil von Positionen, die das jetzt sozusagen betrifft oder die davon betroffen sein könnten?
Bei den nachhaltigen Fonds war, wie man sich denken kann, Öl und Gas nie ein Schwerpunkt unserer Investition.
Das war meine These, ja.
Sondern wir hatten hier geringe Beimischungen, die sich eben aus einer gewissen Benchmark-Orientierung, wie man das technisch nennt, ergeben haben. Und die war für uns im Zuge dieses über einjährigen Strategieprozesses immer mehr die Überzeugung nach vorne heraus, darf Öl und Gas in nachhaltigen Portfolios keine Rolle mehr spielen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen hier einen klaren Cut machen und im nächsten Jahr uns, was die nachhaltigen Portfolios anbelangt, vollends aus der Finanzierung von Öl und Gas verabschieden. Nichtsdestotrotz, wir brauchen ja Öl und Gas. Also aus dem puren Wunsch, keine Emissionen zu produzieren, aus dem wahren Ziel, emissionsfrei zu werden. Daraus entsteht ja noch keine Strategie. Das heißt, wir haben uns vor einem Jahr zusammengesetzt mit Vertretern aus dem Aktienbereich, dem Rentenbereich, unseren Rohstoffexperten und tatsächlich den Öl- und Gasexperten aus diesen Bereichen und haben uns erstmal gefragt, ganz fundamental, wann erwarten wir denn den Höhepunkt des Öl- und Gasbedarfs in der Welt? Und den erwarten wir nach allen Studien, die wir finden konnten, vor 2030. Und das ist im Grunde genommen der Fixpunkt für uns, für unsere konventionellen Fonds. Wir wollen ab 2030 nur noch in die Öl- und Gaskonzerne investieren, die sich auf eine nachhaltige Zukunft auch glaubwürdig vorbereiten und die mitgestalten. Und diejenigen Konzerne, die im Grunde genommen nur versuchen, ein Geschäftsmodell zu verlängern, was so in der Zukunft keinen Platz mehr hat, die sind für uns dann nicht mehr investierbar. Das werden wir uns aber Unternehmen für Unternehmen nach verschiedenen Dimensionen und Kriterien anschauen. Wichtig war für uns, also nichts ist immer zu wenig. Keinen Plan für den Umgang mit Öl und Gas zu haben, das ist keine Strategie. Und jetzt haben wir diesen Plan sowohl für die konventionellen als auch für die nachhaltigen Portfolios.
Jetzt heißt es, ab 2030 sollen Investments ausgeschlossen werden bei Unternehmen, die keine glaubwürdige Strategie dafür haben, wie sie sich an eine Netto-Null-Welt anpassen. Jetzt ist ja dieses Thema Glaubwürdigkeit immer eines, da können Sie ja jetzt nicht eine Benchmark-Zahl dran schreiben und sagen, drüber oder drunter. Was sind denn Kriterien, von denen Sie sagen, die müssen gegeben sein, damit das aus Ihrer Sicht eine glaubwürdige Strategie sein kann?
Es ist ein Set von Kriterien. Zum einen müssen die Unternehmen in der Lage sein zu zeigen, die Emissionen steigen nicht mehr, sie sinken. Sie müssen belegen können, dass sie in den Ausbau der erneuerbaren Energien wesentlich mehr investieren, um auch zukunftssicherer zu werden, als in die Verlängerung der braunen Energieförderung. Sie dürfen sich nicht auf Carbon Capture and Storage in einem unglaubwürdigen Umfang hinausreden. Also so nach dem Motto, wir machen so weiter wie bisher, aber hinten raus irgendwann kompensieren wir alles. Kompensation ist eine wichtige Ergänzung, kann aber nie alleine die Lösung sein. Und wenn wir diese Kriterien so zusammenschauen, dabei ist auch noch zu berücksichtigen, wächst die Förderung denn noch? Das kann ja auch irgendwie nicht sein, wenn man glaubwürdig sich verabschieden will. Also in der Gesamtschau dieser Kriterien werden wir uns wirklich qualitativ dann in 5 Jahren, niemand weiß, wie die Zukunft da aussieht, Gedanken machen. Was überzeugt uns da? Was halten wir für überwiegend erfüllt in diesen Dimensionen? Und für die Unternehmen ist dann auch weiterhin natürlich Platz in unseren Portfolios. Weil nochmal, wir brauchen auch in Zukunft Öl und Gas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man 2040 schon durch Sibirien mit einem E-Auto fährt. Und ich glaube auch nicht wirklich an die Zukunft der Kriegsführung mit E-Panzern. Also wir werden immer auch Öl und Gas brauchen, deswegen ganz wichtig, wir verabschieden uns nicht vollkommen aus dem Öl- und Gasgeschäft. Aber wir wollen klar sagen, was wir nachhaltig nennen, da ist es nicht drin. Und wir wollen sagen, dass wir in Zukunft begleiten, das muss sich glaubwürdig transformieren. Das ist die gesamte Idee.
Was ist denn das Feedback der betroffenen Unternehmen? Die haben ja, wie Sie gerade sagten, durchaus eine Möglichkeit, im Geschäftskontakt zu bleiben, gewisse Bemühungen vorausgesetzt. Was hören Sie aus diesen Häusern?
Es gibt gerade führende europäische Öl- und Gasgesellschaften, die jetzt schon dabei sind, sich vollständige und langfristige Klimaziele zu geben. Man kann mit guten Gründen kritisch hinterfragen, was sie alles tun und ob sie genug tun, um diese Ziele schnell genug zu erreichen. Aber dass sie sich auf den Weg machen, das scheint mir nicht sinnvoll in Frage gestellt werden zu können. Das ist bei verschiedenen anderen internationalen Ölmultis weniger der Fall. Das geht bis zur Leugnung des Klimawandels an sich. Und natürlich spätestens dann, wo man im Grunde genommen kommunikativ vieles unternimmt, um den Klimawandel an sich in Frage zu stellen, wo man Investoren sogar droht zu verklagen, die eine glaubwürdige Klimastrategie einklagen. Dort kann ich dann nicht von glaubwürdiger Transformation sprechen. Aber nochmal, wir bleiben bis zum Schluss im Gespräch. Und hier geht es nicht darum, Recht zu bekommen, sondern hier geht es darum, erstens Geld zu verdienen, zweitens glaubwürdige Transformation zu ermöglichen. Und das Gespräch und der nicht abreißende Gesprächsfaden ist dafür unabdingbar.
Es ist ja durchaus auch ein Thema, was auch andere in der Branche betrifft, wo Sie gerade sagten, Klagen. Ich erinnere mich auch, die BNP Paribas wurde ja im vergangenen Jahr, was glaube ich, von Umweltschutzorganisationen verklagt, weil die darauf dringen wollten, dass Öl- und Gasfinanzierungen gesenkt werden sollten. Unabhängig davon, ob das jetzt juristisch aussichtsreich ist oder nicht, letztlich ist es ja schon auch irgendwo ein Zeichen dafür, dass auf diesem Thema sehr viel Augenmerk ist. Ist das dann auch was, was man in der Branche wahrnimmt? Das kann ja durchaus auch vielleicht bei anderen den Impuls setzen, oh, vielleicht werde ich da etwas zurückhaltender. Wie glauben Sie, werden sich da auch andere in der Branche positionieren?
Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ich wüsste nicht, wo Angst ein guter Ratgeber jemals gewesen wäre. Und wir bleiben hier als aktiver Aktionär ganz, ganz klar positioniert und auch das ist Teil unserer Strategie. Wir werden Vorstände und Aufsichtsräte nicht mehr entlasten, die hier nicht für glaubwürdige Transformation eintreten. Und wir haben das Stimmrecht. Alle Fans des Grundgesetzes wissen, Eigentum verpflichtet. Und wir sind Miteigentümer als Treuhänder unserer Kunden von verschiedenen Aktiengesellschaften und werden dann hier dieser Verantwortung auch nachkommen.
Da kann man ja natürlich auch sagen, Sie werden ja jetzt mit Ihren Stimmen mutmaßlich nicht Vorstände stürzen können. Ich gehe davon aus, so weit sind Sie nicht da. Man kann natürlich trotzdem auch sagen, selbst wenn es nur ein Symbolcharakter ist, ist es vielleicht auch ein wirkungsvolles Symbol. Wie würden Sie das bewerten? Wie ernst, glauben Sie, kommt sowas an? Also ich kenne es ja auch aus der Journalistensicht. Natürlich schaut man, wie sind die Zustimmungswerte? Und natürlich schaut man auch, wenn einer jetzt auffallend schlecht ist. Ist das so ein bisschen dann auch die Idee dahinter, sozusagen den Fokus zu lenken auf solche Themen?
Wir prägen mit dieser Positionierung ein Stück weit den öffentlichen Diskurs, gerade in der Fachpresse. Wir sind ja eben nicht nur über die Öffentlichkeit mit den Unternehmen verbunden, sondern in 2000 Unternehmensgesprächen jedes Jahr ganz direkt mit den Unternehmen. Und ich halte es erstmal für plausibel und sowieso auch für eine gute Idee, dass man seinen Miteigentümern zuhört und dass man ein Gespräch nicht nur führt, damit Zeit vergeht, sondern um sich wechselseitig zuzuhören und auch überzeugen zu lassen. Und so lassen wir uns davon überzeugen, wenn Dinge eben nicht so schnell gehen, wie wir uns das wünschen. Wir hören uns immer sehr, sehr gerne Einzelfallbegründungen an und prüfen die auch im Einzelfall. Denn wir sind der Überzeugung, es kommt bei Nachhaltigkeit nie auf den gesamten Markt, sondern auf das einzelne Unternehmen an. Deswegen ist es auch so wichtig, hier aktiv zu investieren. Ja, dementsprechend, hier mag es Gegenwind hier und da geben, aber das gehört zum Fortkommen dazu.
Sie haben ja, wenn wir in den Kalender schauen, im Frühjahr ist üblicherweise die HV-Saison besonders im Gange, dann sicherlich auch einige Zeit auf Hauptversammlungen jetzt verbracht, die letzten Wochen und Monate. Wenn Sie das mal so Revue passieren lassen, wie wurde auf das Thema ESG geschaut? Ist es Ihrer Meinung nach hinreichend zur Sprache gekommen? Wird es kontrovers diskutiert? Gibt es vielleicht auch Punkte, wo Sie sagen, da würden Sie sich wünschen, dass man da auch noch mehr in den Austausch geht in diesem Gremium?
Bei uns stand gerade in diesem Jahr im Fokus, langfristige, vollständige Klimaziele von allen einzufordern. Warum ist das so wichtig? Es sind gerade 50 Unternehmen, wo sich 75% unserer finanzierten Emissionen bündeln. Und am Anfang unserer Engagement-Initiative waren es gerade 12 Unternehmen, die langfristige und vollständige Klimaziele hatten. Also dahinter steckt Klimaziele für Scope 1, 2 und 3. Und jetzt sind es 34. Das heißt, wir haben eine ganze Menge dort gemeinsam mit anderen erreichen können. Wenn Sie das jetzt Symbolpolitik nennen, bin ich damit einverstanden. Das Symbol war konkret, ja, also über 20 Unternehmen, die wir bewegen konnten. Es verbleiben einzelne Unternehmen, die nur teilweise vollständige Ziele haben. Also Scope 3 Emissionen kann man nochmal in Upstream und Downstream unterteilen. Ist beispielsweise eine BASF zu nennen, wo das Downstream Ziel noch fehlt. Aber hier sind wir in Gesprächen und ich bin mir sicher, das wird noch kommen. Und nochmal, deswegen wollen wir das direkte Gespräch, weil wir uns einzelnen wohlbegründeten Faktoren doch immer wieder auch öffnen wollen.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt vorhin, Sie haben intern ein Jahr gearbeitet, gesprochen, sondiert, wie Sie diese Strategie mit Blick auf fossile Investments aufsetzen können. Was hören Sie denn auch von Kollegen in anderen Häusern? Gibt es da ähnliche Überlegungen? Ist das was, wo Sie glauben, dass auch andere Häuser in diese Richtung gehen werden?
Ich glaube, dass alle aktiven Asset Manager in verschiedener Ausprägung sicherlich, aber doch gewissenhaft ihrer Verantwortung als Treuhänder nachkommen und auch ganz, ganz aktiv Gebrauch von ihren Stimmrechten machen. Wie systematisch das immer ist, wie gut organisiert das ist, das könnte ich nur kompetent beurteilen, wenn ich auch die anderen Häuser von innen drin kenne. Weil meine Verantwortung ist, dass ich das mit meinen Kolleginnen und Kollegen für die Union Investment, also über 6 Millionen Kunden, die dahinter stehen, für 470 Milliarden Euro und mehr, gut organisiere. Und hier haben wir in den letzten Jahren doch einiges bewegt, um das Ganze eben nicht nur anekdotisch irgendwie aufzuladen, sondern das Ganze systematisch zu betreiben. Nur so kommen wir auch zu diesen Ergebnissen.
Was passiert denn mit den Öl- und Gasunternehmen, dann gibt es dann sowas Ähnliches wie, ich sag mal, Sonderfonds, die sich vielleicht auch spezialisieren auf so etwas, wenn viele Häuser sagen, das möchten wir nicht mehr oder da ziehen wir uns zurück?
Ja, ein Stück weit ist das, also beim Investieren in Öl und Gas scheinen mir nur zwei Punkte sicher zu sein. Wer zu früh aussteigt, und zwar vollständig aussteigt, der könnte in der Zukunft noch die ein oder andere Performance-Gelegenheit verpassen. Und hier reden wir über ein paar Punkte, die man verdienen kann bzw. verlieren kann. Ganz sicher scheint mir aber der andere Punkt zu sein, wer diese Stücke zuletzt hält, der hat Stranded Assets in den Händen, also gar nichts. Der könnte nahezu Totalverluste erleiden. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir zwischen diesen beiden Punkten, zu früh könnte ein bisschen kosten, zu spät kostet alles, wie wir dazwischen den Ausstieg als Timing-Frage organisieren. Das ist mir ganz wichtig, auch hier rüberzubringen. Die Frage nach den Investitionen in Öl und Gas, das ist viel mehr eine Timing-Frage als irgendwie eine ideologische Frage. Wir haben uns dem von fundamentaler Warte her genähert und haben hier eben die Expertise aus Rohstoff-, Aktien- und Rentenbereich vor allen Dingen zusammengebracht. Die Verantwortung, dass wir natürlich auch zu dem stehen, was wir versprechen, die kommt hinzu. Deswegen der frühere Ausstieg bei den Nachhaltigen und der spätere und auch modifizierte bei den konventionellen Produkten.
Jetzt haben wir ja viel gesprochen über Unternehmen der Realwirtschaft, die konkret vor diesen Veränderungen stehen, die diese Transition angehen, auf die sie Einfluss nehmen, auch über Hauptversammlungen. Zugleich sind sie aber auch, ich sagte es eingangs schon, seit kurzem Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, der sozusagen das Ganze, ich sag mal, noch eine Ebene höher gehoben hat und so eine Art Überbau schaffen will mit einem Zukunftsbild, so haben sie es genannt, eines nachhaltigen Finanzsystems. Vielleicht mal zunächst dieser Beirat, wie haben Sie den Staat dort erlebt und wie bringt man das sozusagen auch zusammen, diese tägliche Arbeit mit den Unternehmen und dann die Arbeit in diesem Gremium, wo ja auch sehr unterschiedliche Perspektiven präsent sind?
Ich habe den Beginn sehr positiv erlebt. Ich erinnere mich beispielsweise, dass ich erst eine Woche nach unserer ersten Beiratssitzung einen Termin in Paris hatte und dort auch die Gelegenheit hatte, mit verschiedenen europäischen Anlegern zu sprechen. Wo dann so die Replik war, Mensch, sowas habt ihr in Deutschland, so ein Gremium, wo also Vertreter der Realwirtschaft, der Finanzwirtschaft und NGOs zusammenkommen, um sich über nachhaltige Finanzen gemeinsam Gedanken zu machen und ja, dadurch Konsens, Kompromisslinien zu beschreiben, auf die dann wiederum Politiker in ihrer Gestaltung von Gesetzen und so weiter zurückgreifen können. Das ist ja wohl super innovativ. Und meine Antwort war, naja, das gibt's bei uns schon jetzt seit dieser Legislaturperiode, also etwas länger. Und natürlich kann man von der anderen Seite mal kritisieren, was kommt denn jetzt konkret dabei raus? Aber ja, das sind sehr viele auch informelle Gespräche, die stattfinden, wo wechselseitige Beratschlagung stattfindet, wo aber auch sehr konkrete Dinge passieren. Also jetzt ein Vorschlag, dass man so eine Art Klimasparplan entwickelt, also vielleicht steuerbegünstigt langfristige Geldanlagen sichert, um eben auch die Transformation der Wirtschaft so finanzieren zu können. Also zwischen ganz konkrete und potenziell sehr, sehr wirkmächtigen Ideen auf der einen Seite zu allgemeinem Austausch und eher abstrakter Beratung, um Konsenslinien zu finden, ist vieles dabei. Und ich würde sagen, das lässt schon den Schluss zu, es wäre schlechter, wenn wir diesen Beirat nicht hätten. Wie gut er jetzt noch wird. Wir haben ja noch ein ganzes Jahr lang Zeit, da Dinge zu bewegen. Es sind sehr, sehr kompetente und äußerst engagierte Kolleginnen und Kollegen am Werk. Bin da guten Mutes.
Ich habe auch den einen oder die andere hier schon im Podcast begrüßen dürfen. Was schon auch viele sagen, ist, das kann durchaus auch mühsam werden in diesen Debatten. Haben Sie ein konkretes Ziel, was Sie sich vorgenommen haben oder irgendwas, wo Sie sagen, das ist ein Thema, das möchten Sie da gerne in diesem Beirat repräsentieren?
Es wäre zu früh, das jetzt zu sagen, denn ist ja weniger wichtig, was vor allen Dingen ich möchte, sondern ich glaube, entscheidend ist, wo kann ich am meisten helfen? Und da bleiben mir noch vielleicht 3-4 Wochen, um einzuschätzen, ob das die Frage der Anlagen des Bundes ist, wie nachhaltig kann man die gestalten, ob es Beiträge zur Transformation sind, weil wir hier mit einem eigenen Transformation Rating auch sicherlich ein Stück weit Vordenker in der Branche sind Oder ob das Spezialfragen sind, wie die Frage, sollten nachhaltige Fonds in Rüstung investieren dürfen oder nicht und woran kann man das eigentlich entscheiden? Also gibt es eine ganze Menge spannender Dinge, die man gemeinsam gut bedenken und dann auch entscheiden kann.
Wir werden uns ja an dieser Stelle sicherlich auch nochmal sehen, dann können wir ja mal schauen, wo Sie Ihre Tätigkeitsfelder definiert haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich heute erstmal für den Besuch im Podcast. Das war Henrik Ponson, der Chief Sustainability Officer der Union Investment. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Eichenberger.
Auch in dieser Woche wollen wir natürlich mal schauen, was sonst noch in den Märkten los war. Und dafür ist mein Kollege Wolf Brandes wieder bei mir. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Wolf, bei ESG haben wir ja schon mehrfach festgestellt, der Fokus liegt weitgehend auf dem Thema Klima. Und da gibt es jetzt neue Zahlen, und zwar von Wright, die ja auch schon mal hier im Podcast zu Gast waren. Die haben sich das Thema unter dem Fokus der Erderwärmung angeschaut. Was ist denn dabei rumgekommen?
Die DAX-Unternehmen müssen ihre Klimaziele zügig umsetzen, wenn sie nicht dauerhaft zu einer hohen Erderwärmung beitragen sollen. Das zeigt der Bericht des Softwareunternehmens Wright. Die Firma hat die Portfolios der DAX-Unternehmen daraufhin analysiert, wie stark sie zur Erderwärmung beitragen. Die Modelle zeigen an, um wie viel Grad sich die Erde bis zum Jahr 2100 erwärmen würde, wenn die Welt dieselbe Klimaperformance hätte wie ein betrachtetes Unternehmen.
Das ist ja jetzt ein Ansatz, der nicht ganz alltäglich ist und soll ja letztlich dann auch einen Wert ausspucken in Grad, in Grad Celsius. Was ist denn die Basis dafür, diese Hochrechnung mal in dieser Art und Weise zu machen?
Ausgangsbasis ist schon mal das bekannte UN-Klimaziel. Das sieht ja vor, dass die menschengemachte globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden soll. Schon jetzt ist aber strittig, ob dies überhaupt noch zu erreichen ist. Derzeit liegt der Wert dem Report zufolge auf einem Erwärmungsgrad von plus 3 Grad. Die untersuchten DAX-Unternehmen liegen noch einmal darüber.
Wie sehen denn die Zahlen konkret aus?
Als Gruppe betrachtet würden die Konzerne zu einer Erderwärmung von fast 5 Grad beitragen, wenn sie ihre Klimaziele nicht umsetzen, schreiben die Analysten. Und selbst wenn die DAX-Konzerne ihre eigenen Ziele einhalten, wäre das 1,5-Grad-Ziel noch ein Stück entfernt, eine deutliche Verbesserung allerdings möglich. Als Gruppe betrachtet kämen die Unternehmen beim Erreichen ihrer Ziele auf einen Beitrag zur Erderwärmung von hochgerechnet 2,3 Grad Celsius, also immerhin halb so stark wie im Vergleich zum Negativszenario.
Lass uns mal noch einen Schwenker machen in den Bankenbereich, speziell zur EZB. Die möchte ihre Klimabilanz im Rahmen der Anleiheprogramme wie PEP, das Pandemic Emergency Purchase Program, verbessern. Und wie will sie denn da konkret vorgehen?
Die EZB hat sich dazu ein neues Klimaziel gesetzt. Das betrifft das Unternehmensportfolio der Anleihen, die sie kauft. Erstmal geht es um Zwischenziele zur Emissionsreduktion in dem Bereich. Die genaue Höhe der Ziele ist noch offen. Diese Zwischenziele sind eine Orientierungshilfe, um den Anforderungen der EU-Benchmark-Verordnung einzuhalten, heißt es dazu von der EZB.
Das klingt jetzt erstmal noch ein bisschen vage. Hat sie da denn schon ein paar Details zu durchblicken lassen?
Teils, teils. Die EZB sagt, werden Abweichungen vom angestrebten Klimakurs festgestellt, wird die Zentralbank im Rahmen ihres Mandats von Fall zu Fall Abhilfemaßnahmen prüfen. Dabei schließt die Zentralbank nichts aus, solange die Schritte vom Mandat der Notenbank gedeckt sind. Damit liegen auch aktive Verkäufe von Anleihen aus Nachhaltigkeitsgründen im Bereich des Möglichen.
Das wäre ja dann doch ein recht deutlicher Schritt. Was kann man denn mit Blick auf das Anleiheportfolio der Bank überhaupt schon sagen an Bewertungen?
Insgesamt zeigt der Klimabericht der EZB, dass das Portfolio der Notenbank emissionsärmer geworden ist. Der größte Teil dieses Rückgangs sei darauf zurückzuführen, dass die Wertpapieremittenten CO2-effizienter wurden. Etwa ein Fünftel aber der gesamten Emissionsreduktion im Bereich der Unternehmensanleihen liegt auch daran, dass die Zentralbanken in den vergangenen 2 Jahren bei der Wiederanlage von fälligen Anleihen darauf geachtet hat, dass sie Papiere von Emittenten mit besserer Klimabilanz erwirbt. Inwieweit die EZB bei ihren Anleihekäufen Klimaschutz berücksichtigen sollte, ist aber umstritten.
Wir hören ja regelmäßig von Unternehmen, dass sie in puncto ESG so ein bisschen vor dem Problem stehen, dass sie sich dadurch einen regelrechten Dschungel an Regeln und Vorgaben bemühen müssen. Jetzt gibt es eine neue Erhebung dazu, wie gut das schon klappt. Was steht denn da drin?
Die Transformation in Richtung einer nachhaltigen Unternehmensführung hat für Unternehmen einen hohen Stellenwert. Das hat das Deutsche Aktieninstitut DAI auf Basis einer Studie herausgefunden. Befragt wurden Aufsichtsratsvorsitzende und Vorsitzende von Prüfungsausschüssen. Die Frage lautete, ob ESG in den Unternehmen in Richtung Transformation geht oder Berichterstattung bleibt.
Und was legen die Ergebnisse nahe?
Das sieht ganz gut aus. 80% Befragten geben an, dass mittlerweile wichtige ESG-Performance-Kennzahlen, sogenannte KPIs, in die Unternehmenssteuerung wirklich eingebunden wurden. Ein Beispiel zum Thema Governance, also G: bei 85% der Teilnehmer werden ESG-Kriterien in die Vorstandsvergütung eingebunden. 2022 war dies erst bei 65% der Fall. Eine klare Dominanz bei den Kriterien hat aber das E, also die Umwelt. Insgesamt zeigt sich auch, dass ESG immer mehr zur Chefsache wird. Aber obwohl die Konzerne große Anstrengungen unternehmen, um sich nachhaltiger aufzustellen, werden die Chancen, die durch eine solche strategische Neuausrichtung entstehen, als überschaubar beurteilt.
Oft geht es ja da auch, wie so häufig, um das liebe Geld und konkret um das Thema Finanzierungsmöglichkeiten, um eben auch erstmal Gelder für die klimagerechte Transformation auf günstige Art mobilisieren zu können. Wie steht's denn um dieses Thema?
Ja, eher weniger gut. Echte Vorteile in der Finanzierung sieht nur ein Fünftel der Befragten. Demgegenüber ein Drittel halten die vermeintlichen Vorteile als sehr klein. Und dann ist da die Sache mit der Regulierung. 85% Befragten kämpfen mit unklaren Rechtsbegriffen, deren Anwendung die Aussagekraft der Berichte beeinträchtige.
Das ist ein Wert, der wird wahrscheinlich noch eine Weile höher bleiben, könnte ich mir vorstellen. Vielen Dank für den Einblick, Wolf Brandes, und für den Besuch im Podcast.
Danke auch.
Aus unserem Veranstaltungsbereich Börsenzeitung Live gibt es am 22. Juli noch ein Intensivseminar zum Thema ESG-Haftung am Kapitalmarkt. Außerdem für die Zeit nach der Sommerpause. Am 1. Oktober findet die Impact-Konferenz in Frankfurt statt. Vielleicht sehen wir Sie da. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Episode von Nachhaltiges Investieren hören. Die gibt es am 25. Juli. Bis dahin haben Sie zwei hoffentlich sonnige sommerliche Wochen. Und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.